Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, manchmal kriegen wir einen Anruf, dann werden wir befragt. Martha legt ja auch gleich auf. Wir werden befragt zum Beispiel, wie ist denn so Ihre Prognose für die Zukunft? Geht es bergauf oder geht es bergab? Was würden wir sagen? Wir geben uns ja immer optimistisch, wie nur irgend möglich. Natürlich wünschen wir uns eher einen Aufstieg, aber was, wenn der ausbleibt? Eben Abstieg statt Aufstieg. Ja, wenn es so sein sollte, Jesus geht mit. Er hat darin Übung. Er ist schon vom Himmel auf die Erde gekommen, er ist in einem Stall geboren und musste gleich auf die Flucht. Und nun hören wir, wie es Jahrzehnte später weiterging. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Der aber hinderte ihn sehr daran und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Es antwortete aber Jesus und sagte zu ihm: Lass es nur geschehen, denn so ziemt es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es zu. Jesus, von ihm getauft, stieg sofort aus dem Wasser heraus, und siehe, es öffneten sich die Himmel, und er sah Gottes Geist herabkommen auf ihn wie eine Taube. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an ihm habe ich Wohlgefallen. Die Menschen strömen zu ihm, zu Johannes, hin zum Jordan, er bekleidet mit einem Kamelfell, lebt dort am Rande der Wüste und ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er predigt Umkehr und Buße: Ihr seid Sünder, Gott wird euch verurteilen, ändert euer Leben, um dem Zorngericht Gottes zu entgehen. Die Vornehmen und Reichen sind es nicht, die da kommen. Die ziehen lieber nach Jerusalem zum Tempel, kaufen sich da ein Opfertier. Dann sind sie, so meinen sie, ihre Sünden los. Aber die hier, die können sich kein Opfertier leisten. Naja, einige von ihnen schon, aber die schämen sich, den Priestern in die Augen zu sehen. Es sind Zöllner, die ihre Mitmenschen betrügen, Prostituierte, Soldaten, die im Dienst der Römer stehen und so weiter. Aber sie kommen an den Jordan zu Johannes und bekennen ihre Sünde. Das ist eine Stelle, die ist gar nicht so auffällig, aber steht in Vers 6 dieses Kapitels, und lassen sich taufen. Sie wollen dem Gericht Gottes entgehen und einen neuen Anfang machen. Nun, die Pharisäer und Sadduzäer, die sind auch da, die betrachten das Ganze etwas misstrauisch. Darin sind sie sich einig: Ein anständiger Mensch hat das nicht nötig. Wer von Jerusalem hinunter an den Jordan geht, der gehört halt zu den Heruntergekommenen. Nun aber steigt auch Jesus hinunter. Das Ufer des Toten Meeres ist ja der tiefste trockene Punkt über Tage auf der Erde, abgesehen von ein paar Bohrlöchern, glaube ich. Und wer wie Jesus aus Galiläa kommt, der steigt also nicht nur von Galiläa herab dorthin, sondern auch noch einmal zum Jordan herunter, und Jesus steigt zu denen hinunter, die getauft werden sollen. Also immer abwärts, abwärts, abwärts. Und er stellt sich zu denen, auf die kein gutes Licht fällt. Da steht er in der Schlange mit den Zöllnern, Prostituierten und Soldaten. Und Johannes spürt, der passt hier eigentlich gar nicht hin. Der ist anders als wir. Und Johannes weiß, dass er derjenige ist, der den, der da kommt, ankündigen soll. Und das ist der. Das ist der, der das Werk Gottes komplett macht. Mit ihm bricht jetzt das Gericht Gottes an. Für Johannes. Wir würden auch sagen, das Heil auch. Aber erst mal das. Für Johannes ist undenkbar, dass Jesus mit den anderen in den Jordan steigt. Ihm ist klar, eigentlich sollte dieser Jesus mich taufen. Ich müsste vor ihm versinken und mich von ihm taufen lassen. Doch Jesus schüttelt den Kopf und sagt: Lass es geschehen. Lass es zu. Und das sind die ersten Worte, die Jesus nach dem Matthäusevangelium überhaupt sagt. Lass es zu, dass ich getauft werde. Und dann steigt Jesus noch tiefer hinab. Er steigt vom Ufer in den Jordan und stellt sich neben Johannes den Täufer. Er stellt sich auf die gleiche Stufe mit all den Sündern. Und er behandelt die anderen nicht von oben herab. Er, der einst bei Gott war, wird wirklich Mensch. So einer wie du und so einer wie ich. Er steht ganz an unserer Seite. Und er will nicht nur unsere guten Seiten haben, sondern auch unsere schlechten. Für die ist sich Jesus nicht zu schade. Sich an unsere Seite zu stellen, hätte er gar nicht nötig. Aber das hat er gemacht. Er geht den Weg herunter vom Himmel auf die Erde, von Galiläa in die Wüste, in der Wüste hinab an den Jordan, er steigt vom Ufer ins Wasser und dann lässt er sich vor Johannes ganz untertauchen. So wie die Menschen vor ihm und so wie die Menschen nach ihm. Jetzt ist der Tiefpunkt erreicht. So erfüllt Jesus den Willen Gottes. Denn hier beginnt seine Sendung. Hier macht sich Jesus auf den Weg an das Kreuz. Er stellt sich zu den Sündern, zu denen er nicht gehört, und am Ende wird er für die Sünde bestraft, die er nie getan hat. Er stellt sich zu den Sündern, zu denen er nicht gehört, und am Ende wird er für die Sünde bestraft, die er nie getan hat. Der Unschuldige stirbt für die Schuldigen. Und so bringt er uns Menschen Gottes Gerechtigkeit. Wie sagte er? Um der Gerechtigkeit willen. Aus Liebe zu Gott und im Gehorsam zu Gott will Jesus Gott gerecht werden. Seine Taufe ist eine wesentliche Station auf dem Weg, uns vor Gott gerecht zu machen. Und so fragt er nach dem Willen Gottes. Jesus hat zwar keine Sünden zu bekennen, also bleiben wir bei Vers 6, wo da heißt, die bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Er hat keine Sünden zu bekennen, aber er lässt sich taufen. Einer, der es nicht nötig hatte, geht diesen Weg, der Taufe. Wie könnte man diese Taufe verstehen? Ich habe dazu 8 Überlegungen. Und die sind sicherlich von differenziertem Gewicht, mindestens auch für uns persönlich. Die erste Überlegung, das ist die, ich nehme das immer mal mit dem Begriff der Taufe, das ist die Erwachsenentaufe. Die Fragestellung ist hier nicht die Taufe von Unmündigen oder Erwachsenen. Jesus ist kein Kind, insofern ist das gar keine Fragestellung. Und ob ein Mensch 10 Jahre ist oder 12 Jahre oder ein Erwachsener, das macht bei der Taufe keinen Unterschied, wenn der Täufling für seinen Glauben selbst die Verantwortung übernimmt und die Zustimmung in unserem Fall auch der Eltern hat, wenn er noch sehr jung ist. Ich würde nicht von Erwachsenentaufe sprechen wollen, weil das ist kein qualifizierter Begriff, zumindest nicht für diesen Text. Der zweite Begriff ist der Begriff der Glaubenstaufe. Diesen Begriff gibt es unter uns und der ist auch gefüllt. Und er rührt sicherlich von Bibelstellen her, wie wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Also dass der Glaube der Taufe vorangeht. Oder wir denken auch an viele Berichte aus der Apostelgeschichte. Die Taufe folgt dem Glauben. Insofern ist dieser Begriff Glaubenstaufe auch als Begriff sehr gesichert. Aber trifft das auf Jesus so wie es auf uns zutrifft, wenn wir mit der Taufe zugleich unseren Glauben bekennen? Also für uns bleibt dieser Begriff meines Erachtens bestehen und ein sehr wichtiger Begriff. Der dritte Begriff, der Bekenntnistaufe. Wir bekennen unseren Glauben. Ist auch die Frage, trifft das für uns, trifft es auf jeden Fall zu, trifft es auf Jesus zu? Wozu sollte sich Jesus bekennen? Zum Vater, wahrscheinlich. Wir bekennen uns ja zu Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Bekenntnistaufe ist ein, nach meinem Dafürhalten, sehr wichtiger Begriff für uns als Gemeinde. Der vierte Begriff, der Bußtaufe. Wir haben das ja eben gehört, dass die Leute Buße getan haben und ließen sich taufen. Ich weiß nicht, ob das so richtig im Bewusstsein verankert ist, dass Buße und Taufe zusammengehören oder dass Taufe und Buße auch zusammengehören. Also, dass man nicht einfach sagt, ich will mich taufen lassen. So. Ich finde das immer ganz nett, wenn die Kinder hier so rumstehen ums Taufbecken und dann danach sagen, oh, ich lasse mich auch taufen. Das ist irgendwie cool. Man wird so untergetaucht und so, alle gucken schön, machen Fotos. Dass Taufe etwas mit Buße zu tun hat, damit das Leben zu reinigen vor Jesus, vor Gott. Und um Vergebung zu bitten und um Vergebung zu empfangen. Ist jetzt für Jesus nicht nötig. Er lässt sich trotzdem taufen, obwohl er das nicht nötig hatte, Buße zu tun. Für uns wichtig. Der fünfte Begriff, der Gehorsamstaufe. Dieser Begriff hat sich, glaube ich, aus diesem Text heraus entwickelt. Wenn er hier den Willen Gottes tut, weil er weiß, dass Gott das will, dann wäre es ein Schritt des Gehorsams. Eine Gehorsamstaufe. Das fällt Menschen in unserer Zeit besonders schwer, etwas aus Gehorsam zu tun. Da sind wir, glaube ich, als Deutsche auch besonders geschädigt, was den Gehorsam betrifft. Wenn jemand fragt, warum sollte ich mich taufen lassen, und jemand antwortet ihm, tu es doch einfach aus Gehorsam, dann bist du ganz bei Jesus. Ich vermute nicht nur, sondern ich kenne das auch, dass dann Leute erstmal einen Schritt zurückgehen und dann sagen, nee, aus Gehorsam, das ist so nicht meins. Aus Gehorsam will ich das jetzt nicht machen. Vielleicht noch die Gemeinde steht da, mach das aus Gehorsam. So schreckt das ein bisschen ab. Es ist zwar auch eine Gehorsamstaufe, aber den darf man bei der Taufe wohl von keinem Menschen fordern. Nicht ein Mensch von einem Menschen. Bestenfalls darf Gehorsam der fordern, dem man gehorsam sein will. Wenn es also Jesus sagt, mein Weg sollte auch dein Weg sein, ich bin diesen Weg gegangen im Gehorsam vor Gott, und das solltest du auch tun, dann ist das nochmal ganz etwas anderes. Jesus könnte uns ja gehorsam befehlen, wenn wir so mit ihm auf du und du sind. Also ein durchaus verwendungsfähiger Begriff, aber der braucht einen anderen Platz. Der Platz ist nicht der, dass die Gemeinde sagt, sei gehorsam, sondern das muss bei demjenigen selbst entstehen im Gespräch mit Jesus. Sechstens, die Taufe der Solidarität. Mir fällt bei der Taufe Jesu auf, dass sie auch eine Taufe der Solidarität ist. Jesus stellt sich zu den Sündern. Das heißt, Jesus stellt sich auch zu mir. Und Jesus stellt sich auch zu dir. Und dann ist die Frage, sollte ich mich nicht auch zu ihm stellen? Und wenn ich mich zu ihm stelle, stelle ich mich auch zu denen, die auch bei ihm stehen. Und damit ist diese Taufe der Solidarität auch eine Taufe der Solidarität innerhalb der Gemeinde, derer, die Jesus nachfolgen. Also für mich war das ein neuer Gedanke, aber ich finde den, ich sagte, es sind Überlegungen, man kann ja mal so weiterdenken. Siebtens, die Willigkeitstaufe, weil er das als richtig erkannt hat und weil er das selber will. Vielleicht ist diese Taufe oder diese Bezeichnung auch ziemlich dicht bei Gehorsamstaufe, aber hier nicht so aus dem, ein anderer hat eine Erwartung an mich, sondern ich möchte das selber, ich will das. Und Willigkeitstaufe, bei uns steckt das ja eigentlich auch in unserem Taufbekenntnis oder unserer Tauffrage drin, dass wir danach fragen, nach dem freiwilligen Bekenntnis. Ist das dein freiwilliges Bekenntnis? Oder erlebst du das so unter Druck? Willst du das selber? Das muss man selber wollen, sonst hat das mit der Taufe auch hat die keine Bedeutung, wenn man dahin genötigt wird. Und das achte ist die Bereitschaftstaufe. In dem besonderen Fall Jesu ist es auch eine Bereitschaftstaufe. Das stellt sich heraus, als Gott den Gehorsam oder die Willigkeit Jesu unterstreicht, indem er über ihm ausspricht, das ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich wohlgefallen habe. Mit dieser Taufe, in der er sich Gott bereitstellt, bekommt Jesus auch die Ausrüstung zu seinem Dienst. Jesus macht uns deutlich, es geht nicht um den immerwährenden Aufstieg. Das ist nicht das Ziel des Lebens. Es geht darum, dem zu begegnen, der hier hinabsteigt, der auch zu uns, wenn wir unten sind, hinabsteigt. Das erfahren wir ja, denke ich, hier und da und immer wieder, der eine mehr, der andere weniger, dass Jesus da ist, wenn er unten ist. In Jesus und seiner Liebe und Kraft begegnet uns die Fülle Gottes. Das konnte Johannes der Täufer damals wahrnehmen. Bei der Taufe Jesu, da öffnete sich der Himmel oder da spalteten sich die Himmel. Der Himmel, von dem man glaubte, der sei verschlossen. Der Himmel, von dem Jakob nur träumte, dass die Engel hinauf und hinabsteigen, dieser Himmel öffnet sich. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist nicht Sohn, wie wir auch Kinder Gottes sind, sondern er ist der Sohn, der Geliebte, der Einzigartige. Gott überlässt die Welt und die Menschen nicht ihrem Schicksal. Gott steigt herunter, schickt Jesus auf die Erde, damit sich unser Leben ändert. Wir brauchen Jesus, den Geist Gottes, der uns erneuert, die Vergebung, die Jesus durch seinen Weg hinauf zum Kreuz möglich macht. Wer Buße tut und Vergebung erlebt, dessen Herz schlägt dafür, sich taufen zu lassen. Und wer sich taufen lassen will, der will sein bisheriges Leben ablegen und will den Herrn bekennen, der Stimme Jesu gehorchen, ist dafür gewonnen, sich mit Jesus und seiner Gemeinde zu solidarisieren und als begnadigter Sünder neben begnadigten Sündern zu stehen und zu sitzen und zu leben. Und es kann der Moment kommen, dass ich dann auch sage, ja, Herr Jesus, ich will. Das ist dann die Bereitstellung eines meines, deines Lebens für Jesus. Was wir an Jesus sehen, können wir als Nachfolger Jesu miterleben. Also das, was wir im Text sehen, das ist auch etwas, was letztlich dann auch uns gilt. Gerade auch unter dem Wochenspruch dieser Zusage des Geistes. Aufstieg oder Abstieg. Bis zur Taufe stieg Jesus hinab, hörten wir. Und noch mehr. Selbst als er am Kreuz erhöht wurde, war das ja ein Abstieg. Und doch war das Kreuz im gleichen Moment ein Sieg. Ich lese uns noch ein paar Verse, zwei Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die das belegen, und damit möchte ich die Predigt auch beschließen. Da heißt es, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch hoch erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, auf dass sich in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters.